Willkommen beim Podcast City Transformer mit Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck. Erfahren Sie, wie Digitalisierung die Städte verändert.
Und weiter geht's mit einer neuen Folge der Podcast-Serie City Transformer. Wir, das sind Franz-Reinhard Habel und
Michael Lobeck.
Wir haben auch heute wieder zwei Gäste, die Michael gleich im Einzelnen noch vorstellen wird. Heute geht es um regionale und lokale Informationen und Nachrichten aus dem Blickwinkel der Kommunen über eine App von Stadt, Land und Funk. Also nicht Stadt, Land und Fluss, wie ich früher mal gesagt habe, sondern Stadt, Land und Funk. Das wird uns heute auch sicher noch erklärt werden, wie die Namensgebung zustande kam. Ich freue mich jedenfalls auf das Gespräch gleich. Aber vorab wieder meine Standardfrage an Michael. Was gibt es Neues?
Ja, ich habe in der Zwischenzeit eine Dokumentation gesehen in der ARD, die hieß Gefährliche Apps. Und die handelte im Kern davon, von Datenhandel, besonders Standort ausgelesene Standorte aus Apps, von denen man es nicht vermutet. Man hatte das vielleicht schon mal gehört, der ein oder andere. Ich hatte schon mal vor, weiß nicht, einem Jahr oder so davon gehört, dass unter anderem Wetter Online nebenbei Standorte erhebt, die man eigentlich ja nicht bräuchte, um mehr die Wettervorhersage zu machen. Und das Dumme ist aber nicht nur, dass sie sie erheben, sondern dass sie dann auch bei Datenhändlern gelandet sind. Und der Bayerische Rundfunk und Netzpolitik, wenn ich mich richtig erinnere, haben bei so Datenhändlern mal einen Probedatensatz angefordert, den sie auch bekommen haben und konnten dann ganz nette Dinge damit machen oder eben nicht so nette Dinge. Ja, und das brachte mich wieder auf das Thema digitale Souveränität, was ich ganz zentral finde. Das passt ja auch vielleicht zu unserem heutigen Gespräch. Und zu der Frage, dass wir doch einfach mal gucken müssen, dass wir diese ja übergriffigen Plattformen sozusagen ein bisschen besser in den Griff bekommen und mal gucken, dass da mal Recht angewandt wird oder wir es noch schaffen müssen, bevor wir es anwenden und uns nicht damit dann beschränken, irgendwie zum Beispiel Jugendlichen Social Media zu verbieten. Da kann man jetzt drüber streiten, will ich gar nicht aufmachen. Aber das ist auf jeden Fall was mir nicht weit genug geht, sondern ich würde gerne, dass die Plattformen verantwortlich agieren. Und ja, das ist sozusagen das, was mich umgetrieben hat in der Zwischenzeit. Ist bei dir was passiert, Franz Reinhard?
Ja, mir geht es um Kommunikation. Ich war letzte Woche bei einer Veranstaltung mit Carsten Wildberger, dem Digitalminister. Und er sagte eben mit Blick auf die Debattenkultur in Deutschland, wir müssen anders kommunizieren. Er bezog das unter anderem auf Digitalprojekte, die, sobald man darüber spricht, gleich immer zerredet würden. Und sagte dann, unsere Sprache sei zutiefst wertend. Das finden wir in vielen Diskussionen. Jeder hat seine Meinung und will diese bestätigt wissen, in der berühmten Blase. Wir lassen wenig Diskussionen oder andere Meinungen zu. Das macht was mit uns. Wir müssen wieder lernen, wertfrei und angstfrei zu diskutieren. Wir müssen mehr zuhören, mit Respekt in Gespräche gehen. Wir müssen uns auch mehr zutrauen. Die Zukunft ist voller Unsicherheiten. Der Weg ist meistens anders, als ich es mir vorstelle. Zitat Ende Wildberger. Ich denke, da ist was dran. Und das ist auch ein guter Übergang heute zu unserem Thema, wie wir miteinander kommunizieren, welche Rolle Kommunen haben, auch in der Informationsbereitstellung, aber auch in der Diskussionskultur zu Bürgerinnen und Bürgern. Deswegen freue ich mich, dass wir heute zwei Gäste haben, die uns sicherlich fachkundig auch hier die ein oder anderen Tipps geben können, was in den Städten passiert. Deswegen freue ich mich auf die Runde jetzt und würde gleich mal zu dir wieder schalten, lieber Michael, indem du die Gäste vielleicht kurz vorstellst.
Ja, wunderbar. Das mache ich sehr gerne. Ja, ich freue mich auch sehr, dass wir heute Frau Carola Kroll wieder bei uns haben. Die hatten wir schon mal da in der unserer Episode 31. Da haben wir uns von ihr nicht nur die Stiftung Digitale Chancen, sondern auch das Projekt Dorffunk erklären lassen. Und das hat sich weiterentwickelt und das hat sich aus unserer Sicht so schön weiterentwickelt, dass wir dachten, das wollen wir Ihnen gerne nochmal vorstellen. Und darum ist auch noch Shirin Wiechers hier, Entschuldigung für den Versprecher, von der Smartes Land GmbH, die Geschäftsführerin dort ist und die ja dort, dass die neue App oder die neue Anwendung Stadtlandfunk vorantreibt. Ich weiß jetzt gar nicht,
Dank für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von Ihnen anfangen möchte. Ich würde am Anfang einfach mal fragen, was das denn ist, dieses Stadtlandfunk.
Ich glaube, zur Historie wird auf jeden Fall Carola Kroll bestimmt noch mal ein bisschen weiter ausführen können. Ich kann vielleicht aber erstmal ganz kurz sagen, was ist das überhaupt? Sie haben gerade schon ganz richtig gesagt, es ist eine App. Es ist eine App, in der es um digitale Kommunikation für Kommunen geht. Und wir versuchen ein Stück digitale Infrastruktur für Kommunen zu schaffen. Ein Ort, wo ich verlässliche Kommunikation, Information, Beteiligung für Bürgerinnen und Bürger und Vernetzung abbilden kann. Und das eben mit dem sehr starken lokalen Kontext. Genau, es ist kein Neustart, deswegen habe ich gesagt, Frau Kroll kann sehr viel zur Historie sagen, sondern baut auf gewachsenen Erfahrungen und Förderprojekten auf, die jetzt insbesondere in den letzten Jahren vielfach ausgelaufen sind. Und es ging einfach darum, auch für Fraunhofer, die das Thema technisch entwickelt haben, diese App entwickelt haben, jemanden zu finden, der bereit ist, auf das Thema zu setzen, der auch die Relevanz für Kommunen auf jeden Fall sieht und versuchen möchte, bundesweit hier ein nachhaltiges Modell auf die Beine zu stellen, das insbesondere den Gemeinden und Orten, die heute schon sehr aktiv und durch auch umfassend, fast in allen Bundesländern gibt es mal stärker, mal weniger stark ausgeprägt, aber gibt es Gemeinden, die die App nutzen und die für die wir eben auch ein nachhaltiges Angebot auf die Beine stellen wollen, aber schon auch klar mit dem Ziel ist, auch noch weiter deutschlandweit zu skalieren.
Frau Kroll, wir haben ja schon uns vor einiger Zeit mal auch in diesem Format unterhalten über das Thema Dorffunk, wo Sie in Niedersachsen ja aktiv sind. Und der Vorläufer war quasi ein Projekt in Rheinland-Pfalz, an dem ich wiederum beteiligt war damals, von der Landesregierung her, auch die kommunale Seite mitvertreten habe, wo es eben darum geht, auch eine Kommunikationsinfrastruktur aufzubauen, gerade für die Dörfer, damit die nicht abgehängt werden. Und daraus ist ja alles weiterentwickelt worden. Vielleicht können Sie mal so einen kleinen Abriss geben, was in den letzten Jahren dort passiert ist und wie der Stand heute ist.
Ja, genau. Vielleicht sagen wir nochmal zurück, was jetzt Stadt-Land-Funk heißt, hieß früher Dorffunk oder in Bayern Bayernfunk. Aber Deutschland ist jetzt auch da geeinigt. Es gibt eine App fürs ganze Land. Und wie Frau Wiechers eben schon gesagt hat, das Fraunhofer Institut für Experimentelles Software Engineering, kurz IESE, hat das entwickelt, in Rheinland-Pfalz auch pilotiert. Und dann ist das, wie ich würde mal sagen, ein bisschen durch die Decke gegangen und in verschiedenen Bundesländern mit landesgeförderten Projekten oder auch in verschiedenen Regionen, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, in Höxter, einfach sehr, sehr gut angenommen worden. Und in Niedersachsen haben wir das erst in einem Dorf gemacht, in einem geförderten Projekt auf Bundesebene. Das Dorf fand das toll, die Nachbardörfer fanden das toll, alle ringsherum haben gesagt, kommt ihr auch bitte zu uns. Wir haben es geschafft, auf Landesebene eine Förderung dafür zu bekommen. Und ich würde sagen, dann ist der Dorffunk in Niedersachsen groß geworden und hat unter anderem auch dazu beigetragen, dass dann eine andere und nachhaltigere Lösung her musste als ein Forschungsinstitut wie das Fraunhofer IESE, die das nicht weiter betreut wollten, alleine jedenfalls, die gesagt haben, wir brauchen das jetzt in einer anderen Form, so dass ich dann wieder den Ball zurückspiele zu Smartes Land GmbH, die sich dann neu gegründet hat, um den Betrieb zu übernehmen und eben dauerhaft auch gewährleisten zu können.
Aber man kann doch sagen, dass hier ein Förderprojekt auch funktioniert.
Absolut.
Das ist das große Problem bei Förderprojekten, dass dann, wenn das Projekt ausläuft, der Übergang schwierig ist. Hier sehen wir aber, dass selbst eine Gesellschaft sich etabliert hat, was ja auch Ziel ist, in Deutschland wirtschaftlich zu handeln und so weiter, dass es hier positive Effekte gibt, wie Fördermittel, auch wenn es lange gedauert hat, wenn das bundesweit sich ausdehnt jetzt erst, eine Rolle gespielt haben. Und das sollte man einmal erwähnen, dass das nicht immer nur Negativprojekte am Ende sind, sondern auch positive Wirkung haben können. Und das ist, glaube ich, ein erfreuliches Ergebnis. Ich denke, das teilen Sie auch so, diese Auffassung.
Absolut. Ich mag ein Beispiel erzählen. Das ist das, glaube ich, hatte ich beim letzten Mal auch schon, unsere erste Modellkommune im Projekt. Der Ortsteil Ramlingen-Illershausen, der Stadt Burgdorf in der Region Hannover. Die haben dafür gekämpft, dass sie als Ortsteil starten dürfen. Da haben die Leute gewohnt und gesagt, wir brauchen das, wir wollen das jetzt haben. Im Projekt konnten wir das möglich machen, auch so einen einzelnen Ortsteil freischalten. In der Wirtschaftlichkeit ist das schwieriger. Das Schöne ist jetzt aber, nach Projektende hat die gesamte Stadt Burgdorf gesagt, wir machen jetzt mit. Und waren dann aus Niedersachsen welche der Ersten, die einen Vertrag unterschrieben haben und jetzt mit der gesamten Stadt dabei sind, mit allen Ortsteilen. Und da sind auch gleich ganz viele neue Menschen dazugekommen in den neuen Ortsteilen und machen mit und nutzen die App. Also so ein wirklicher Stein ins Wasser-Moment. Es schlägt die Wellen und die Leute werden mitgenommen und sind begeistert, auch wenn jetzt die Kommune dafür bezahlen soll. Sie haben es bei uns ausprobiert, sie konnten schauen, funktioniert das für uns, möchten wir das haben? Und jetzt müssen sie einen Vertrag abschließen und auch da wird sicherlich Frau Wiechers noch mal etwas zum Kostenmodell sagen können. Aus meiner Sicht erschwinglich für Kommunen, auch bei den knappen Haushalten aktuell und einen wirklichen Mehrwert bietend für die Menschen vor Ort, in der Verwaltung, im Ehrenamt, im Hauptamt. Jegliche Vereine können mitmachen.
Ja, da würde ich tatsächlich gleich auch gerne nochmal drauf kommen, auf die Frage, welche Akteure da jetzt eine welche Relevanz haben. Vorher wüsste ich aber gerne noch, wenn Sie uns nochmal kurz erzählen könnten, was die App denn jetzt so toll macht. Also was kann die alles?
Ja, also die App bündelt eigentlich vieles, was vor Ort benötigt wird oder relevant ist, allerdings mit dem ganz klaren Fokus auf Kommunikation. Wir versuchen aber ganz bewusst, Kommunikation umfassend zu denken. Und das, der Ansatz war auch in der Ursprungsversion schon genau derselbe. Den haben wir jetzt auch ganz bewusst weiter fortgetragen. Ich würde sagen, vielleicht an der einen oder anderen Stelle noch mal ein bisschen geschärft. Was heißt Kommunikation umfassend? Also es ist auf einmal auf der einen Seite ein Tool oder eine App, in der ich Informationen und Nachrichten meiner Kommune bekomme. An der Stelle aber schon ganz klar mit der Möglichkeit, mich auch zu beteiligen. Also ich kann diese Beiträge kommentieren. Es kann dazu eine Diskussion starten. Wir können mittlerweile, das ist ein neues Thema, auch direkt Umfragen zu so Themen starten und kann aber parallel, und das eben dann der weitere Schritt, auch selber als Bürger Posts verfassen und kann zu bestimmten Themen eine Diskussion starten oder informieren. Wir haben Events in der App drin, wir haben allgemeine Hinweise drin, die auch von der Kommune oder vom Bürger kommen können, bis hin zu Themen, die ganz klassisch eben vor Ort auch gebraucht werden, was ein Marktplatz ist, wo Suche und Biete zum Beispiel abgebildet ist. Und parallel kann eine Kommune auch noch sagen, naja, ich möchte das ein bisschen ausbauen. Wir haben dann noch verschiedene Module. Es gibt einen Schaukasten, den ich hinzunehmen kann, um das Thema App vor Ort eigentlich nochmal klarer zu erklären, was finde ich da drin eigentlich. Weil wir natürlich gerade im ländlichen Raum auch schon sehen, wenn es die ältere Bevölkerungsschicht ist, die dann sagt, naja, also bevor ich mir jetzt so eine App wieder runterlade und ich habe die alle, fragen Sie 30-Jährige, laden sich die App runter, die löschen die auch 5 Minuten später wieder, wenn die nichts für die ist. Das ist ein anderer Umgang, das ist einfach ganz normal. So ein Schaukasten bietet gerade, wenn man das Thema startet, die Möglichkeit, einfach mal zu zeigen an einem öffentlichen Ort, im Rathaus oder Bürgerbüro, was ist in der App eigentlich drin, damit die Leute sagen, ah, okay, das ist jetzt doch ganz in Ordnung, das kann ich mir mal runterladen. Und das ist natürlich auch immer ein Argument, mit dem wir auch sehr stark werben, was uns sehr wichtig ist. Das, was wir darstellen, ist eben auch eine Alternative zu klassischen Social-Media-Plattformen, die wir haben. Es ist sicher, es ist Open Source, DSGVO-konform, made in Germany, auf deutschen Servern gehostet. Also schon nochmal ganz wichtige Rahmenbedingungen, glaube ich, für Kommunikation lokal und regional.
Bundesweit sind das ja ungefähr 300 Gemeinden, die, glaube ich, die App nutzen, wenn ich das richtig gelesen habe. Haben Sie Daten zur Altersstruktur, wer diese App vorrangig nutzt? Gibt es da Aussagen?
Ja, wir haben Daten aus Nutzerbefragungen, die wir jetzt gerade jüngst nochmal eine gemacht haben und auch weiterhin regelmäßig durchführen werden. Im Moment ist es so, dass ungefähr 50%, knapp 50% bis 60 Jahre sind und nochmal 50% 60 plus. So, wenn man dann sieht, dass das ja nicht beides genau die Hälfte ist, dann sieht man schon, dass im Moment die Nutzer etwas mehr 60 plus der Altersstruktur sind. Wir glauben aber, dass eigentlich diese Plattform ideal ab 30 plus ist, wie man so schön immer sagt, bei den Spielen bis 99, weil das ja eigentlich der Zeitpunkt ist, wo ich sesshaft werde und wo ich einen besonderen Bezug zu dem lokalen Umfeld entwickle, in dem ich mich befinde, wo es mich dann interessiert, was ist denn jetzt, findet am Wochenende statt, dann kaufe ich ein Haus, eine Wohnung, baue irgendwas, habe Kinder und so weiter, arbeite vielleicht woanders, aber möchte dann trotzdem wissen, was passiert denn eigentlich bei mir vor Ort.
Bei den unter 20-Jährigen wird es dann wahrscheinlich dünn, ne?
Ja, es gibt auch Nutzer unter 20, haben sich auch welche an den Nutzerbefragungen beteiligt, ist aber dünn, muss man fairerweise sagen. Auch da haben wir durchaus Anknüpfungspunkte, wo wir sagen, das ist eigentlich dann auch für junge Leute interessant. Perspektivisch denken wir auch über so Themen wie Vereine, Sportvereine. Also Vereine ist ja generell ein großes Thema. Das habe ich vielleicht eben, das sollte ich unbedingt nochmal mit erwähnen, weil das habe ich eben sausen lassen beim Thema Kommunikation umfassend gedacht. Das, was wir natürlich auch sehr stark mit einbinden, sind nicht nur die Bürgerinnen und Bürger an sich, sondern auch Vereine. Und vor allem wollen wir gerade dem Ehrenamt auch mehr Sichtbarkeit geben und denken auch da verstärkt über Möglichkeiten nach, wie Vereine sich auch über diese Plattform organisieren können. Die können heute schon ohne Probleme eine Gruppe anlegen, eine geschlossene Gruppe auch anlegen und dazu posten und kommunizieren, aber auch perspektivisch gerade fürs Ehrenamt da noch mehr Möglichkeiten, auch Organisationsmöglichkeiten zu bieten. Das ist uns schon sehr wichtig, weil die natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil der kommunalen Kommunikation und Infrastruktur sind.
Naja, man kann vielleicht auch ergänzen, dass es ganz schön ist, dass die App eben nicht in sich geschlossen ist, sondern verschiedene Schnittstellen nach außen bietet. Für die Verwaltung, man kann seine kommunale Webseite anschließen und Informationen direkt in die App pushen lassen. Und für das Ehrenamt, die können alle über landesweite Seiten, in Niedersachsen sind das die, ich glaube, die niedersächsischen Stadt-Land-News, ganz neu umbenannt, auch im selben Schema, früher nur die Land-News, Zugänge erhalten und dort ihre Informationen eintragen, sehr niedrigschwellig und auch direkt in die App schicken, so dass verschiedene Wege möglich sind, wie Informationen in die App gelangen und es eben nicht kleine Nadelöhre gibt, wo Informationen festhängen in Portalen und kompliziert freigegeben werden müssen und dann vielleicht erst bei den Menschen landen, wenn die Veranstaltung schon vor 3 Tagen war.
Das ist ja interessant, was Sie sagen, Frau Kroll. Es gibt da die neue Technologieentwicklung in Richtung Liquid Content. Liquid Content heißt, dass es ein flüssiger Content ist, der in verschiedene Systeme, sei es Video, sei es Audio, sei es KI-gestützte und erarbeitete Presseerklärungen automatisiert reinläuft, um eben eine Information als solches mehrfach auszuspielen über verschiedene Kanäle. Mhm. Und das könnte auch ein interessanter Ansatz sein. Aber nochmal zurück zu den Zielgruppen. Frau Wichers, es wäre schlau, auch junge Leute zu attraktivieren, weil die ja nachher innerhalb ihrer Gemeinde auch Aufgaben wie, wenn sie älter werden, wie Ehrenamtstätigkeiten oder übernehmen könnten. Also auch die Bindung zur Gemeinde im jugendlichen Alter schon im Grunde genommen auch als Zielgruppe mit aufzunehmen und Aufgabe. Fände ich also eigentlich klasse, wenn man da eine Verbindung hätte, so eine Art Startrampe für dann ihre App, sage ich mal, die dann das klassische Leben in einer Gemeinde abbildet und organisiert, auch dann schon in frühen Jahren anzubieten, damit man eben sich nicht nur bis zum 75. Lebensjahr in Facebook aufhält, sondern hier diese nationale, örtliche, wunderbare Stadt, Land App auch nutzen kann dann.
Ja, absolut. Es ist natürlich, das ist genau das, wir arbeiten parallel wirklich an sehr, sehr vielen auch funktionellen Erweiterungen in der App. Wir haben schon einiges jetzt durch den Wechsel von Dorffunk an Stadtlandfunk noch an Funktionalitäten hinzubekommen und das ist natürlich immer das Entscheidende. Als Nutzer, egal in welchem Alter, muss das, was in der App ist, ja für mich interessant sein, weil sonst gehe ich gar nicht da rein. Und das ist zum Beispiel gerade für junge Leute so ein Thema Sportvereine oder so, worüber man natürlich dann auch einen Anker schaffen kann. In der Regel, das trifft jetzt auch nicht für alle zu, das ist selbstverständlich, aber in der Regel interessiert die 20-Jährigen noch nicht ganz so viel, was die Kommune zu irgendwelchen Vorhaben oder so berichtet, was ansonsten aber, wenn ich da dann doch schon sesshaft bin und so für mich meinen Lebensmittelpunkt habe, natürlich deutlich relevanter ist. Also ich nehme mal, keine Ahnung, wir haben ganz oft so Themen wie Windkraftanlagen, die geplant sind oder so, wo natürlich dann auch viel Kontext und Diskussion, Austausch entsteht. Aber über eben so andere Sportthemen oder ähnliches kann ich genau auch auf junge Leute zugehen. Genau, wir haben ja auch über unser Netzwerk, das hatten Sie auch eben nochmal erwähnt, Herr Lobeck, da kommen wir gleich sicher nochmal zu, wer steht denn eigentlich hinter dieser Smartes Land GmbH, wer ist vielleicht auch Gesellschafter, da gehören wir ja im weitesten Sinne auch zur Sparkassenfinanzgruppe. Und auch die haben zum Beispiel immer wieder Themen, die sehr interessant für junge Leute sind, was finanzielle Bildung angeht und was dann Events sind. Das ist dann schon auch Themen oder sei es Konzerte oder Ähnliches, die auch für junge Leute sehr interessant sind.
Und aus Niedersachsen kann ich ergänzen, dass wir die Rückmeldung hatten, die alte App war vielleicht auch ein bisschen altbacken, die Farben nicht so modern und für junge Leute vielleicht nicht attraktiv. Das haben wir zumindest von Menschen, die mit jungen Menschen arbeiten, in der Kommune gehört. Die haben gesagt, na, die haben sich das angeguckt und gesagt, naja, das ist was für Oma. Und die App gibt es ja nicht mehr, den Dorffunk, sondern jetzt gibt es den Stadt-Landfunk. Aus meiner Sicht, und ich bin jetzt vielleicht auch nicht mehr die Zielgruppe Jugendliche, hat es aber doch schon einen frischeren Look. Die Farben sind anders und es ist auch von der Bedienung her jetzt doch ein bisschen auch mit klassischem Social Media zu vergleichen, auch wenn alles andere, wie Frau Wichers ja schon gesagt hat, eben dann nicht mit klassischem Social Media zu vergleichen ist, weil es eben den hohen Datenschutz hat, die Server in Deutschland stehen, die Moderation von den Leuten vor Ort gemacht wird zum größten Teil, denn wer im Dorf was Falsches sagt, der wird digital und analog angesprochen und dann vielleicht auch zur Rechenschaft gezogen, ohne dass da irgendwelche großen Tech-Konzerne im Hintergrund irgendetwas tun müssen. Also eigentlich eine sehr angenehme Weiterentwicklung. Und ich bin gespannt, eigentlich müssten wir nochmal die entsprechenden Leute befragen, die vor einem Jahr gesagt haben, naja, das ist ein bisschen alt, ob sie jetzt da mitgehen würden und ob die jungen Leute da vor Ort dann jetzt doch auch begeistert sind oder sich begeistern lassen.
Ja, aber ich teile auch Ihre Einschätzung, Frau Wichers, dass, glaube ich, junge Leute erstmal so einen geringeren Bezug haben zu wirklich diesen klassischen lokalen Themen, auch wenn es immer lokale Sachen gibt, die sie machen. Aber ich glaube, die sind da anders unterwegs. Und der große Teil der Online-Zeit wird von anderen Plattformen in Anspruch genommen. Ist zumindest meine Erfahrung, was ich zu Hause hier so sehe. ja, aber genau. Wenn ich jetzt Ihre App haben wollte, dann müsste ich erst meinen Stadtrat überzeugen oder die BürgermeisterInnen, oder? So, ich kann sie runterladen wahrscheinlich, aber ich kann sie nicht gut nutzen wahrscheinlich für meine Zwecke.
Richtig. Genau, also Sie können sie überall runterladen und Sie würden dann ja unter Profil sich Ihre Region oder Ihren Ort aussuchen. Und je nachdem, wo Sie sind, wir haben manche Bundesländer auch, wo alle Orte in dem Bundesland freigeschaltet sind. Auch das kommt oft entweder noch aus Förderprojekten oder eben auch aus Projekten oder Themen, wo tatsächlich das ganze Bundesland über die Ministerien diese App den Kommunen zur Verfügung stellt. In Schleswig-Holstein ist das zum Beispiel noch der Fall. Dann können Sie den runterladen, aber auch da kann Ihnen dann passieren, dann finden Sie Ihren Ort, aber eventuell ist da noch nicht so viel los, weil der ist zwar freigeschaltet, aber nimmt nicht wirklich aktiv teil. Deswegen sagen wir auch immer, uns ist der direkte Kontakt und gut, letztendlich auch Vertrag, aber vor allem erstmal der direkte Kontakt mit den Kommunen wichtig, weil das grundsätzlich die Kunden der App sind und diejenigen, die grundsätzlich das Thema auch bezahlen müssen, auch wenn wir ein Stück weit schon auch aus der Daseinsvorsorge kommen und jetzt nicht dieses Thema haben, dass es hier zu einer großen Gewinnmaximierung kommen muss, muss aber am Ende müssen wir schon mit einem gewissen Zeithorizont es hinbekommen, dass die App sich selber trägt. Ja, also da geht es jetzt weniger um Gewinne, aber die berühmte schwarze Null müssen wir schon auch irgendwann hinbekommen. Darum ist uns wichtig, dass Kommunen mitmachen, damit eben die Kommunen auch schon den Inhalt, den ersten wesentlichen Content hier in die App mit reinbringen. Wir haben aber sehr wohl, ist sehr häufig so, dass es Vereine als erstes sind, die interessiert sind an der App, die gerne nutzen wollen und mit denen wir dann gemeinsam zum Beispiel auf die Kommune zugehen und versuchen, die davon zu überzeugen, dass es doch eine tolle Idee ist, die App vor Ort zu probieren vielleicht erstmal und dann auch zu etablieren.
Sie sind ja jetzt deutschlandweit tätig. Gibt es da Unterschiede in der Resonanz jetzt und im Verhalten, was Kommunikation betrifft? Das heißt also, gibt es Bundesländer, die, ich sage mal, etwas lockerer, kommunikativer sind als die vielleicht etwas weniger sprechenden Norddeutschen, sage ich mal? Das sind ja alles Vorbehalte.
Ja. Vorsicht!
Genau, das bin ich ja auch sehr.
Also ich kann Herr Habel dadurch eine kleine, also weniger Anekdote, aber vielleicht so am Rand erzählen. Wir unterhalten uns ja jetzt wirklich viel mit Gemeinden aus den unterschiedlichsten Bundesländern. Und wir haben uns letztens auch unterhalten, da ist es tatsächlich eher übergeordnet organisiert. Und die haben gesagt, ja, also wir bei uns im Bundesland, ich glaube, das ist anders im Verhältnis zu allen anderen Bundesländern, aber wir haben ein ganz besonderes Wir-Gefühl und so. Und da musste ich schon ein bisschen schmunzeln, weil das natürlich am Ende auch das ist, was fast jedes Bundesland für sich in Anspruch nimmt. Also ich muss jetzt sagen, seitdem wir dabei sind und gegründet, die GmbH gegründet haben wir am 6.6. letzten Jahres, also das ist noch ein überschaubarer Zeitraum. Ich kann allerdings nicht feststellen, dass es wirklich Unterschiede in der Kommunikation zwischen den einzelnen Bundesländern gibt. Der Bedarf in der Kommune ist ehrlicherweise auch immer derselbe. Wir brauchen etwas, wo wir hier den lokalen Bezug haben, wo wir uns untereinander austauschen können und wo die Bürger sich beteiligen können. Das ist im Wesentlichen immer gleich. Es kommt natürlich auch vor, dass wir mal Beiträge löschen müssen, dass wir auch mal eine Kommune mitnehmen müssen und sagen müssen, hey, ihr müsst stärker in die Moderation vor Ort einsteigen. Aber das ist eigentlich sehr, sehr wenig. Und es ist weniger dann, dass es unangebrachte Kommunikation im Sinne von Hate Speech oder sowas wäre, sondern eher, dass Diskussionen aus dem Rahmen geraten, weil es einfach zwei völlig gegensätzliche Positionen vor Ort zu einem bestimmten Vorhaben gibt. Also das wäre jetzt klassisch so das, was wir mal hatten, wo man dann irgendwann sagen muss, ja, okay, aber der eine dann gesagt hat, das ist nicht richtig, was die anderen gepostet haben. Da waren einfach zwei Lager, die sich dann jetzt zu einem bestimmten Thema schwerlich erstmal einigen konnten. So, das ist nicht das Klassische, nicht dieses Klassische, was wir sonst eher kennen, Hetze und Ähnliches. Da haben wir ehrlicherweise auch ein KI-Tool bereits implementiert, das automatisiert KI-gestützt eben Hetze oder unangebrachte Formulierungen und Sprache erkennt. Wir löschen allerdings immer noch manuell, ganz bewusst, um da auch noch drauf zu gucken. Und da, wo es erforderlich war, ist das immer sehr, sehr schnell gelungen. Ich glaube, Carola, da kannst du auch das ein oder andere Beispiel bestimmt noch aus der Vergangenheit mit beisteuern. Aber es ist sehr, sehr wenig und die Reaktion ist sehr schnell. Was natürlich auch noch daran liegt, jetzt muss man fairerweise sagen, so ein Social-Media-Netz wie Facebook oder X, das hat natürlich auch eine deutlich größere Datenmenge. Also ist dann auch natürlich auch schwerer, da so kurzfristig zu reagieren.
Ja, aber ich finde das nochmal interessant. Also, dass Sie ja betonen, dass dass es eine Moderation gibt. Das ist ja schon mal schön. Und wenn ich es richtig verstanden habe, läuft die dann halt kommunal. Ne? Die wird nicht von Ihnen zentral irgendwie geregelt oder organisiert, sondern die wird von denen organisiert, mit denen Sie sozusagen da im Gespräch sind, mit den Kommunen, die Verträge mit Ihnen haben. Da würde mich jetzt dann mal interessieren, wer denn jetzt, also die Kommunen sind klar, die sind zentrale Player, das ist, ist klar geworden. Und die Landesebene wurde auch schon erwähnt, die kann auch ein zentraler Player sein, die das unterstützt sozusagen. Und dann gibt es jetzt Sie als Smartes Land GmbH und da habe ich gelesen, okay, das ist jetzt die Versicherungskammer Bayern, die kommt ins Spiel, weil die vorher schon mal im Spiel war mit dem Bayernfunk. So habe ich mir das jetzt hier mit verschiedenen Äußerungen erschlossen. Und dann gibt es die Deutsche Assistance Group, ÖRAG, die auch zur Sparkassengruppe gehört, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und die Versicherungskammer Bayern ja auch im weiteren Sinne sozusagen. Das heißt, wir haben irgendwie die Sparkassen und Fraunhofer ist noch ein bisschen mit im Boot, mit, ich glaube, 19%, wenn ich es richtig gesehen habe. Jetzt würde mich einfach interessieren, also erstmal schön, dass sich Gesellschaften finden, die das voranbringen. Was ist deren Interesse daran? Das hat sich mir nicht ganz direkt erschlossen. Und was ist deren Rolle? Also nehmen Sie die sozusagen wahr im Alltag?
Ja, also es ist die deutsche Assistance, muss ich fairerweise. Aber man denkt immer... Assistance oder es kommt eigentlich sogar aus, das Thema Assistance kommt aus dem Französischen. Wir als deutsche Assistance sind im Grunde zentraler Dienstleister für alle öffentlichen Versicherer. Schließt sich so ein bisschen der Kreis, die Versicherungskammer Bayern ist ein öffentlicher Versicherer. Es sind klassisch Provinzial-, Sparkassenversicherungen, Feuer-Brandkassen. Gerade im Norden haben wir viele kleine öffentlichen Versicherer, die alle regional aufgestellt sind. Ich glaube, das ist schon mal der erste Punkt. Das ist sehr wichtig. Die öffentlichen Versicherer sind die zweitgrößte Versicherungsgruppe am deutschen Markt nach der Allianz, aber eben regional verankert und auch nur regional tätig. Es gibt wenige Ausnahmen und das ist zum Beispiel die ÖRAG Rechtsschutz. Das ist unsere Mutter, die Mutter wiederum der Deutschen Assistance und die Deutsche Assistance, die zentral für alle öffentlichen Versicherer Leistungen entbringen. Also das eine ist Rechtsschutz, das ist dann eben bundesweit und das andere sind die Assistenzleistungen. Assistenz ist klassisch, das vielleicht auch noch mit einem Satz, das, was man kennt vom ADAC, Hilfe im Notfall. Also all das, was die öffentlichen Versicherer in ihren Verträgen versprechen, organisieren wir am Ende bei uns, indem wir die Leute, wenn sie krank sind, aus dem Ausland zurückholen, von der Straße bringen. Also Assistenz ist eben auch Hilfe im Notfall auf der Straße. AP-Partner ist da so ein Abschlepper etc. und aber auch Gebäude und alles. So, und eigentlich kam Fraunhofer, war sehr eng im Gespräch mit der Versicherungskammer, weil sie gesagt haben, naja, wir machen angewandte Forschung, jetzt ist das mittlerweile eine Anwendung, wir müssen das irgendwie ausgründen, wir können das nicht mehr hauptverantwortlich betreiben und weiterentwickeln. Aber uns ist sehr wichtig, das ist ein relevantes Thema nach wie vor und wir möchten auch den Förderpartnern gegenüber schon irgendwie die Möglichkeit schaffen, dass wir das Thema weiter nachhaltig anbieten können und dass es nicht wie leider so oft, Sie hatten es eben auch erwähnt, Herr Habbel, dass Förderprojekte dann so ein bisschen, nachdem die Förderung ausläuft, dann eigentlich sterben, weil das Thema tatsächlich einen Bedarf vor Ort trifft. Und waren im Gespräch mit der Versicherungskammer. Die Versicherungskammer ist aber eben nur regional tätig und Fraunhofer wollte jemanden, der bundesweit tätig ist. Und darum sind die Kollegen dann zu uns gekommen und haben gesagt, Mensch, ihr seid doch eigentlich der richtige Ansprechpartner. Ihr macht an der Stelle doch für uns Shared Service und tretet da auf jeden Fall für uns zentral bundesweit auf. Und so sind wir ins Gespräch gekommen an der Stelle und haben uns das Thema angeguckt. Die öffentlichen Versicherer kommen, wie gesagt, aus der Daseinsvorsorge, kommen eigentlich aus der Kommunalversicherung und haben genau wie die Sparkassen sehr, sehr engen Bezug auch zu den Kommunen. Und wir haben gesagt, wir finden das Thema perspektivisch sehr, sehr spannend und finden es auch mit dem Kommunalbezug sehr spannend, weil es auch etwas ist, wo wir sagen, naja, letztlich muss es ja darum gehen, es deutschlandweit zu skalieren, um es auf breite Füße zu stellen, also damit es eine Masse ist, die dieses Thema trägt. Man wird das auch sehen man sieht es auch bei dem Kostenmodell, das wir entwickelt haben. Kann ich gleich mal so 2, 3 Zahlen vielleicht auch einfach nennen, dass man mal so ein Gefühl dafür hat, wo wir sagen, okay, uns geht es eigentlich nur darum, dass wir tatsächlich wirklich den Betrieb abbilden können perspektivisch und das muss sich irgendwie über die Kommunen rechnen. Wir glauben aber, dass wir durchaus auch bei uns im Netzwerk, bei den Sparkassen, bei den jeweiligen Versicherer vor Ort Finanzpartner für die Kommunen finden können, weil wir schon auch jetzt bei der Migration gemerkt haben, dass sich viele Kommunen schon sehr schwer getan haben. Die haben zwar gesagt, das ist ein Thema, das wir unbedingt eigentlich weiterhaben wollen. Wir finden das ganz spannend und toll. Wir brauchen das, aber im Haushalt Geld haben wir eigentlich gar nicht dafür. Und da vor dem Hintergrund haben wir gesagt, okay, wir gehen damit rein und schauen, ob es uns gelingt, das zu skalieren und das so zu verbreitern, dass man generell das Thema für alle dann auch entsprechend abbilden kann.
Und vielleicht kann ich ergänzen, wir haben das Projekt in Niedersachsen ja wissenschaftlich begleitet und haben Finanzierungsmodelle für die Kommunen aufgezeigt. Und was Shirin Wichers eben gesagt hat, haben wir in einem Landkreis auch beobachten können. Der Landkreis Wolfenbüttel hat einen Vertrag auf Landkreisebene und eine lokale Stiftung finanziert das vor Ort und finanziert auch einen Stellenanteil, sodass es vor Ort begleitet und unterstützt werden kann. Und das ist natürlich die Traum- und Wunschvorstellung. Das zeigt aber auch, dass es einfach und niedrigschwellig möglich ist. Andere Kommunen haben gesagt, dann machen wir ein Crowdfunding oder schließen uns wirklich auch auf Landkreisebene zusammen und schauen, dass es einen Vertragspartner gibt und wir die Kosten aber untereinander aufteilen. Und das ist sehr schön, dass die flexiblen Modelle, die wir ausgearbeitet haben, jetzt eben auch von der Smartes Land GmbH ermöglicht werden, so dass es wirklich die Kommunen, die sich vielleicht nicht leisten können oder die sich leisten wollen, dann doch einen Weg finden, das Ganze vor Ort weiter zu betreiben oder auch neu zu etablieren.
Ich wollte aber mal auf die Inhalte nochmal und die Arbeit als solches zurückkommen. Daten werden ja immer wichtiger. Da sind wir uns ja hier vollständig einig. Ich freue mich darüber, dass es sich hier um ein deutsches Unternehmen handelt, was das Thema DSGVO und die Rechtsvorschrift natürlich auch alle praktiziert und einhält. Frage, ist es für Kommunen interessant und können die das auch und machen die das auch, dass sie Daten auswerten, um beispielsweise Befindlichkeiten in einer Kommune frühzeitig zu erkennen, wo in diesen Runden, die dort diskutiert werden, Themen aufpoppen, die eben auch als Seismograf genutzt werden können, um zu erkennen, wie sich eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft so oder so entwickelt, wo man unterstützen kann, wo man neue Bedarfe sehen kann, frühzeitig schon, um dann darauf zu reagieren. Also so eine Art Forecast-Modell, sich daraus auch zu erarbeiten. Denken Kommunen schon in diese Richtung? Gibt es vielleicht sogar schon praktizierende Kommunen, die das nutzen? Oder ist das jenseits von den Überlegungen heute, die wir hier gerade anstellen? Frau Wichers.
Also ich habe gesehen, dass Frau Kroll genickt hat und vielleicht hat sie das ein oder andere Beispiel aus Niedersachsen. Aber wir nehmen das im Moment noch nicht besonders stark wahr. Zumindest ist es nicht so, dass der Bedarf bei uns extrem abgefragt wird. Wir glauben aber schon, dass das auf jeden Fall was ist, was man vielleicht den Kommunen auch erstmal mitgeben muss, dass sie diese Möglichkeit haben. Dazu allerdings muss ich auch sagen, sind wir gerade dabei, dass man auch im Hintergrund an der App nochmal Dinge neu aufsetzen muss, damit wir umfassendere Möglichkeiten haben, auch was auszuwerten. Grundsätzlich ist auch klar, wir sagen ganz bewusst, es ist eine sichere Plattform und hier wird es keinerlei Datenhandel, Verkauf zur Verfügungstellung oder irgendwas geben, auch nicht für Partner, die einsteigen und sagen, wir sind bereit, was zu finanzieren. Ja, also das ist, glaube ich, das ist sehr wichtig. Das bedeutet aber nicht, dass nicht eine Kommune ihre Daten vor Ort nutzen kann. Das können Sie natürlich ganz klassisch heute schon, indem Sie einfach reingucken, wie sieht denn die Kommentarlage zu einem meiner Beiträge aus.
Zum Beispiel.
Genau, das kann sie auch jetzt schon auswerten, aber auch da versuchen wir perspektivisch den Kommunen automatisiert mehr Daten an die Hand zu geben, dass sie damit besser arbeiten können. Ein weiteres Thema ist das Thema Umfragen. Wir haben jetzt schon Umfragen in der App drin. Das heißt, die Möglichkeit, ich kann zu jedem Beitrag eine Umfrage starten. Was wir gerade aber noch gesondert entwickeln, ist ein reines Umfragetool für die Kommunen, damit auch für die Bürger klar erkennbar ist, das ist jetzt eine von meiner Gemeinde gestartete, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, offizielle Umfrage zu einem bestimmten Thema. Es geht ja zumindest, was Vorhaben angeht, genau in die Richtung, die Sie gefragt haben, Herr Habel. Wenn ich sage, wir haben ein bestimmtes Thema hier vor Ort, ich möchte eigentlich mal wissen, wie stehen die Leute eigentlich dazu? Und das können Sie dann natürlich entsprechend auswerten. Das soll Ihnen zur Verfügung stehen. Da das eben noch mal ein bisschen was anderes ist als allgemein klassische Umfragen zu jedem Post, programmieren wir das jetzt gerade gesondert und das werden wir dann auch zeitnah bis Mitte des Jahres auch das den Kommunen zur Verfügung stellen.
Michael, darf ich noch eine Frage vorziehen, die mir auf den Nägeln brennt und die Frau Wichers vielleicht auch erwartet in dem Interview. Sie ist Juristin.
Ja.
An Sie, wie sehen denn die Lokalredaktion Ihre Arbeit? Gibt es da Konkurrenzdenken? Gibt es da Kooperationsmöglichkeiten? Ist das ausdiskutiert? Wie ist da Ihre Meinung?
Ja, also wir haben natürlich Leute in der Kommune, die entsprechend Beiträge verfassen für die App, die sie manchmal originär für die App verfassen, manchmal schon für die Website. Und dann werden sie, wie Frau Kroll eben erklärt hat, wir haben so einen klassischen Crawler, der die Informationen rüberzieht, oder ich habe andere Möglichkeiten mit einem Plugin, dass es automatisiert in die App geht. Das sind aber natürlich keine Reporter oder Redakteure im journalistischen Sinne. So, und deswegen kann sein, dass sich vielleicht ein Redakteur oder ein Journalist vor Ort fragt, ist das eine Konkurrenz für mich? Ich würde das immer sofort mit einem sehr klaren Nein beantworten. Und aus meiner Sicht dürfte da auch nicht die Gefahr oder das Bild entstehen, das ist es richtig, das Bild entstehen für einen Journalisten, dass es eine Konkurrenz ist. Weil es ist digitale Infrastruktur, die Kommunen an der Stelle zur Verfügung stellen mit dieser App, die sehr wichtig ist. die aber in keiner Weise eine Zeitung oder ähnliches vor Ort ersetzen oder gar Konkurrenz dazu sind.
Vielen Dank.
Okay. Ich würde gerne noch, wir müssen schon langsam auf die Zielgerade einbiegen. Ich würde aber noch gerne, Sie haben das vorhin schon mal angedeutet, dass Sie das tun könnten. Mich würde schon die Kostenfrage noch mal interessieren, zumindest die Größenordnung, dass auch jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer ein Gefühl dafür kriegen, okay, ja, wenn ich jetzt als Gemeinde Interesse habe, genau, schafft mein Haushalt das oder wer könnte das sonst?
Ja, da kann ich sehr gerne was zu sagen. Wir haben ein transparentes Kostenmodell für die Kommunen. Es ist so, dass Nutzer grundsätzlich nichts zahlen. Das wird auch perspektivisch nicht passieren. Das kann ich an der Stelle auf jeden Fall nochmal betonen oder hervorheben. Wir haben ein Modell, das sich orientiert an der Größe der Gemeinde und eben an der Einwohnerzahl. Und bei uns zahlt zum Beispiel eine Kommune bis 5.000 Einwohner 100 Euro im Monat für die App, ja, um die zu nutzen mit allen Inhalten, die dabei sind. Es gibt Module, die gesondert hinzugebucht werden müssen. Das ist beispielsweise der Schaukasten, weil das ist nochmal eine gesonderte Software, die man dann dafür braucht. Das ist auch die Lösbar. Die Lösbar ist die Möglichkeit, so einen eigenen Kanal nochmal freizuschalten. Das ist der Sag's uns Kanal, über den Bürger zum Beispiel direkt an die Kommune Rückmeldungen geben können. Lösbar lässt, der Name lässt schon erahnen, es geht sehr häufig darum, dass wir haben gesehen, die Straßenlaterne an der und der Ecke ist kaputt, die Schaukel auf dem Spielplatz muss repariert werden oder ähnliches. Und die Kommune kann dann direkt auch wieder zurückmelden, also A, kann sie direkt organisieren, dass das behoben wird und kann auch direkt in den Austausch und in die Rückmeldung mit den Bürgern gehen. Die anderen Bürger sehen, das ist schon gemeldet, wenn da was ist und die können direkt sagen, alles klar, wird bis dann und dann repariert oder ist schon da. Und dann können die Bürger natürlich auch positiv zurückmelden. Mensch, toll, dass das so schnell funktioniert hat. Oder der Kreisel bei uns wurde neu bepflanzt. Das sieht richtig super aus. Deswegen haben wir es bewusst auch Sag's uns Kanal genannt. Also da ist natürlich auch die Idee, dass auch positiv die Rückmeldung an die Kommune erfolgen können. Das wären aber zum Beispiel Module, die zusätzlich hinzugebucht werden müssen.
Okay, ja, wunderbar. Vielen
auch eine
Dank.
Gemeinderatssitzung damit streamen bzw. übertragen. Ist sowas denkbar oder ist das jetzt jenseits der Technologie da?
Ja, also im Moment ist es so, dass wir zum Beispiel Videos noch, dass wir die nicht einbinden können. Das hat ehrlicherweise unterschiedliche Gründe, aber ein Stück weit auch Datenschutzgründe. Ich kann natürlich verlinken. Ja, wenn ich auf meiner Website zum Beispiel das Video von der Ratssitzung hinterlege oder den Stream, könnte ich den Link dazu ohne Probleme kommunizieren. Das geht aber nicht unmittelbar in die App. Ich glaube, da muss man auch tatsächlich immer gucken. Wir haben sehr oft verschiedene Themen, also auch Mehrwerte ist ein Thema, das wir auf jeden Fall perspektivisch noch sehr stark in der App mit berücksichtigen werden, wo wir auch Fragen von vielen Kommunen haben, die gesagt haben, Mensch, es wäre für uns vor Ort aber auch wichtig, dass wir nochmal zeigen können, was haben wir denn für Möglichkeiten, was gibt es für kleine und mittelständische Unternehmen bei uns vor Ort. Es gibt in manchen Kommunen, die haben dann so, wir haben diesen, ich nenne ihn jetzt mal neutral, Ortstaler. Kann man sowas nicht auch digital abbilden? Und na klar, kann man das und das werden wir auf jeden Fall mitdenken, weil wir sagen, das gehört schon noch im weiteren Sinne zu diesem Thema Kommunikation und digitale Infrastruktur, ohne dass es Verwaltungsservices sind. Von denen versuchen wir uns schon sehr stark abzugrenzen, denken aber gerade schon darüber nach in verschiedenen Gebieten, wie wir mit, das sind so klassisch Smart City Apps, wo es wirklich um die Verwaltungsservices geht, wo wir, wie wir da kooperieren können. Und das ist natürlich dann eher diese Perspektive Ökosystemlogik, wo man dann natürlich verschiedene Dinge mit, ich sag mal, anflanscht, ohne sie hart unmittelbar in die App noch reinzunehmen, weil dann hat man irgendwann, wird es einfach auch zu komplex und auch nicht mehr klar erkennbar für den Nutzer, was kriege ich da denn jetzt eigentlich?
Also ich finde, wir müssen zum Schluss kommen. Ich finde Ihre Arbeit extrem wichtig und auch extrem notwendig, hier eben um Demokratie zu stärken, Gemeinschaft zu pflegen. Bekommen Sie denn auch genügend Unterstützung von der Politik? Das, was Sie machen, finde ich einfach klasse. Und gehört natürlich auch in den Scheinwerfer. Ist das so, dass Sie da auch Aufmerksamkeit erzeugen im politischen Umfeld oder würden Sie sich da noch mehr wünschen?
Ich glaube, da würde ich mir noch mehr wünschen. Das liegt aber auch daran, dass wir in den letzten Monaten sehr stark mit Migration beschäftigt waren und das noch nicht so stark eingefordert haben. Ich kann aber sagen, dass wir es auch an vielen Stellen bekommen. Also gerade Niedersachsen, Carola, ich erinnere mich an unsere Messe letztes Jahr, also wo wirklich auch Olaf Lies nochmal extra zu uns an den Stand gekommen ist, auf seiner doch sehr überschaubaren Runde, wo er nur an sehr wenigen Ständen halten konnte, um genau das, was Sie gerade gesagt haben, Herr Habel, auch nochmal hervorzuheben und zu sagen, wie wichtig er dieses Thema findet, gerade auch für die Demokratisierung vor Ort und die Stärkung der Demokratie. Und von daher würde ich sagen, wir nehmen es schon wahr, aber mehr geht natürlich immer.
Und vielleicht kann ich ergänzen, du hast eben schon den Olaf Lies erwähnt. Das Land Niedersachsen hat es ja auf oberster Ebene gefördert, das Projekt in Niedersachsen. Wir haben natürlich auch die Projektergebnisse an die MinisterInnen des Landes und an den Ministerpräsidenten geschickt. Von dem haben wir dann ein persönliches Schreiben sogar per Post bekommen. Auch das, finde ich, ist noch einmal eine Wertschätzung. Und wir hatten das Thema vorhin, wenn Fördermittel wirklich auch ankommen und genutzt werden und es eine nachhaltige Nachnutzung dessen gibt, was die Fördermittel finanziert haben und dann der Landesvater das auch noch mal würdigt, das ist für uns persönlich sehr schön. Und Herr Habel, vielleicht kann ich jetzt den Bogen schlagen, der Digitalminister Wildberger hat auch von uns die Handlungsempfehlungen bekommen und hat auch mit einem persönlichen Schreiben geantwortet und sich dafür bedankt und gesagt, dass genau solche Beispiele ganz toll sind. Und ich finde hier den Bogen nochmal schön. Es ist vom Bund mal gestartet worden in Niedersachsen, dann hat das Land es übernommen und jetzt ist es wieder auf Bundesebene. Und ich denke, dass die Politik nach und nach auch mehr mitbekommt. Und um jetzt den Bogen zu einer dritten Partei zu schlagen, wir hatten SPD mit Olaf Lies, Wildberger mit der CDU. Ich komme gerade von den Grünen im Bundestag. Die haben einen Kommunalkongress das zweite Mal veranstaltet und hatten verschiedene ExpertInnen eingeladen. Unter anderem auch mich, um genau diese Erfolgsgeschichte zu erzählen, wie etwas, was mal ganz klein begonnen hat, jetzt mit einer GmbH wirtschaftlich weiterarbeiten kann, einen Mehrwert für die Kommunen bieten kann und genau auch da dieses Erkennen, das ist was Tolles, das ist gut und das ist wichtig, dass wir das auch aufzeigen und dem Projekt Sichtbarkeit verschaffen.
Die Zeit ist um. Ganz herzlichen Dank. Das letzte Wort, wie immer, hat Michael Lobeck.
Ja, vielen Dank Ihnen beiden für die sehr interessante Vorstellung und den Austausch. Das hat mir gut gefallen. Und dann schließe ich auch nochmal, wie wir jetzt schon alle nochmal den Bogen machten, auch zum Anfang, also sowohl zu Herrn Wildberger. Ich finde genau dieses, Sie fördern damit das Zuhören und den Austausch. Ich finde, der Bogen auch passt auch gut zu den Dingen, die ich ansprach, zu den gefährlichen Apps. Das sind sie nun nicht. Sie sind eine sehr hilfreiche App, zu sagen. Und dann würde ich an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch zwei Appelle, falls Sie Vorschläge haben, was wir gerne mal behandeln sollen, dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@habelundlobeck.de. Die erreicht uns beide. Und ansonsten, wenn Sie das alles unterstützen wollen, machen Sie sich einfach schlau, werden Sie digital unabhängiger. Am nächsten ersten Sonntag ist wieder digitaler Unabhängigkeitstag und bleiben Sie gesund.
Herzlichen Dank.